Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche.
Wir sprechen über das Thema alternative Anlagen nach ETF. Welcher Investmenttyp braucht welches Produkt? Und ich begrüße da den Kevin Hackel. Kevin, du warst eben schon mal auf dem Panel. Ich glaube, wir müssen dich nicht nochmal vorstellen. The stage is yours, wie man so schön sagt. Das virtuelle Zepter übergebe ich an dich und deine Panelisten. Viel Spaß. Ich
danke dir. Ich war zwar noch gar nicht auf dem Panel, aber
Entschuldigung.
Die Intro sparen wir uns trotzdem. Und André, falls er nicht raus ist, danke für die großartige Überleitung. Bevor es losgeht, ich bitte einfach mal meine Panelisten zu mir. Sophie, Hendrik, Ivan, Christian, sucht euch ein kuscheliges Plätzchen.
Für Darren gehe ich in die
Tür. So, passt toll. Zum Start, um ein bisschen zu sehen, ob hier noch Leben in der Bude ist. Wer weiß, wie groß circa die Aktionärsrate in Deutschland ist? Pi mal Daumen. 15-16%. Laut deutschen Aktieninstitut sind es sogar ein bisschen höher. Ich glaube auch, dass das sehr optimistisch geschätzt ist. Jetzt will ich mal schauen, wer von euch, und gerne aufstehen, dann kriegt wieder ein bisschen Blut in eure Köpfe und mal kurz weg aus der E-Mail-Inbox. Steht mal auf, wer irgendwie Aktiensparer, ETF-Fonds hat, also alles außer Giro oder Tagesgeld.
Ich will aufstehen.
So. Das ist mal ein guter Branchendurchschnitt. Und jetzt, es darf der stehen bleiben, der sagen will, worin er investiert ist, wenn er einen kurzen Überblick geben will. Okay, keiner. Schauen wir uns gleich im Detail an. Großartige Gäste heute. Also was ist Ziel von dem heutigen Panel? Wir haben jetzt gerade Trade Republic gehört. Ich glaube, der Faktor, der nochmal sozusagen im Retail-Investment-Bereich dadurch losgetreten wurde, dass wir mehr Aktionäre haben, ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Aber ich sage mal, der MSCI World ist nicht der Holy Grail. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die These, die uns heute verbindet. Bevor wir in Medias Res gehen, ich würde mal bitten, dass sich meine Panelisten kurz vorstellen. Sagt mal irgendwie ein, zwei Sätze zu euch, wo ihr herkommt, was ihr macht. Und vielleicht gebt ihr uns die Insights, wann habt ihr grob, wie alt wart ihr, als ihr mit dem Investieren begonnen habt und was war damals euer Ziel, das ihr damit verfolgt habt? Christian, ich fange mal links außen mit dir an.
Klar, gerne. Christian, Gründer, CEO von Liquid. Wir sind nicht ganz im klassischen Retail-Bereich. Also unsere Zielkunden, Kundinnen sind Gestalter, Macher, Unternehmer, die vielleicht in der Bankensprache so im Affluent-Segment sitzen, also ab 100.000 Euro. Und was wir machen, ist, wir bieten denen umfassende Anlagelösungen, die ihnen bisher nicht zugänglich waren. Das Leitbild, was wir verfolgen, ist ein bisschen von einem klassischen Family Office. Das heißt, wir investieren natürlich auch in den MSCI, natürlich auch in den liquiden Märkten, aber glauben halt auch sehr an alternative Anlageklassen, Private Equity, Venture Capital und so weiter, um die umfassende Allokation anzubieten. Haben inzwischen ungefähr 3 Milliarden Euro unter Management bei uns. Und ich selber war ehrlich gesagt nie so besonders finanzinteressiert. Deswegen habe ich auch die Firma gegründet, weil wir sind für Delegators. Also von daher ist unser Angebot eigentlich auch so ein bisschen die Leute, die erfolgreich sind, die aber vielleicht nicht das hohe Finanzinteresse haben, sich selber mit den Märkten zu beschäftigen, einfach an der Hand zu nehmen und ihnen ein bisschen zu helfen, Vermögen aufzubauen, zu schützen, wie auch immer.
Sehr schön. Vielen Dank, Christian. Willkommen in der Runde. Wir machen gleich weiter. Ivan, ein, zwei Sätze zu dir.
Dein Investment fehlt noch, oder? Dein erstes.
Aber mein erstes, mein erstes Investment war, Gott, irgendwas Langweiliges, also irgendein Fonds. Also ich glaube, es war keine Einzelaktie, das war irgendwas relativ breit diversifiziertes schon.
Ja. Sehr schön. Ich bin Ivan, Gründer von Evergreen. Evergreen ist ähnlich wie Liquid. Wir fangen aber ein bisschen früher an, was die Vermögen angeht. Also ab 1 Euro haben Fokus auf Nachhaltigkeit, sind zudem auch Asset Manager. Das bedeutet, wir managen selbst Fonds, global diversifizierte Aktienfonds, Rentenfonds, die dann in der Vermögensverwaltung zum Einsatz kommen. Mein erstes Investment, das war Ende der 90er, während des Studiums, war bei mir ein FIAC-Optionsschein. Das war der Hype war ja ähnlich wie das, was wir auch jetzt so in den letzten, weiß ich, Monaten, fast Jahren schon erlebt haben. Dotcom-Bubble war ja dann noch am Wachsen. Und ich habe viel gelernt in der Zeit mit dem Erstinvestment. Und heute bin ich extrem konservativ unterwegs. Also ich habe auch breit gestreute, möglichst günstige, nachhaltige Fonds, bisschen was in Immobilien und das war's.
Klingt solide. Sophie, wir machen mit dir weiter.
Ja, also ich bin Sophie, ich bin Gründerin von Beatvest. Mit Beatvest haben wir eine edukative Investment-App. Also das heißt, man kann über uns lernen, ähnlich wie bei Duolingo oder Sprachlern-App, wie man am Kapitalmarkt investiert und langfristig Vermögen aufbaut. Und dann kann man auch direkt über die App in ETFs investieren. Und mein erstes Investment war während der Bankenkrise, witzigerweise. Und es war eine Bankaktie, weil damals habe ich in Nordengland gewohnt und habe da im Pub gehört, wie sich zwei meines Erachtens sehr seriöse, reiche Menschen darüber unterhalten haben, wie jetzt müssen wir Bankenaktien kaufen. Das wird dann gemacht und sagen wir mal, es war nicht so extrem erfolgreich.
Danke für die Ehrlichkeit, Sophie. Hendrik, wir machen mit dir weiter.
Ja, gern. Lieben Dank, Kevin. Also ich bin Hendrik, bin der Head of Growth bei Now, also übersetzt ist Marketing und Wachstum, was wir bei Now machen. Wir sind ein Broker für Private Alternative Assets. Das bedeutet ganz konkret, man kann bei uns per App in 3 Klicks ab 1.000 Euro Private Equity oder Infrastruktur Investments kaufen. Mein erstes Investment, lass mich mal zurück. Ich glaube, es war ganz klassisch in MSCI World, so vor 6, 7, 8 Jahren. Ich glaube, damals sogar noch bei der Comdirect, bevor so die Neo-Broker-Hype losging.
Sehr cool. Kurze Frage ans Housekeeping. Ist Mike noch hier? Oder Nicole? Nee, auch gut. Wir machen einfach weiter. Mir kommt die Uhr nämlich viel zu kurz vor. Wir werden einfach auch maßlos überziehen. Eine Einladung noch an euch. Wenn euch was auf der Zunge brennt, wir haben gesagt, wir wollen ja auch durchaus ein bisschen Feuer auf der Bühne haben. Kommt gerne rein. Wir müssen die Fragerunde nicht ganz nach hinten legen. Danke, dass ihr uns jetzt so ein bisschen eure eigene Historie geschildert habt, bevor wir loslegen, weil ich glaube, es wird immer viel über Produkte, Produktkategorien gesprochen, die, glaube ich, nicht immer repräsentativ für die ganze Anlageklasse sind. Aus eurer Erfahrung würde mich interessieren, was sind eigentlich so 3, 4 Key-Faktoren, sei es Einkommen, sei es irgendwie Familienstand, sei es private Planung, die tatsächlich eine Investmentstrategie, darüber wollen wir heute sprechen, definieren. Vielleicht können wir da mal ein paar Faktoren sammeln, um uns so ein bisschen anzunähern, worüber wir eigentlich sprechen. Hendrik, vielleicht magst du direkt loslegen.
Naja, klar. Also grundsätzlich ist natürlich immer für jeden entscheidend, wie so der Anlagehorizont ist, wie du gerade angesprochen hast, wie ist so die aktuelle Situation, wie lang ist mein Investmenthorizont, was habe ich geplant, möchte ich vielleicht ein Haus kaufen irgendwann, möchte ich Kinder bekommen, und da gibt es ja für jeden, der da seine eigene Ansprüche sozusagen hat, auch eine Strategie oder Asset-Klasse, ne? Also klar kannst du da ganz, ganz normal anfangen mit einem MSCI World, wenn du langfristig was machen möchtest, kannst dazu aber natürlich dann auch Private-Market-Produkte reinsteuern. Wenn du sagst, du brauchst das Geld kurzfristig, dann bieten sich natürlich andere Anlageklassen da eher.
Liquidität ist vielleicht ein gutes Stichwort. Sophie, auf eurer Plattform, hast du da auch schon irgendwie Learnings, was so Key-Faktoren sind? Könnt ihr das so ein bisschen herauslesen auf Basis eures Kundensegments?
Also wie gesagt, wir fokussieren uns auf ETFs und wir haben eine Auswahl an 40 ETF-Servers. Wir halt gesehen haben, dass Nutzer, Nutzerinnen super schnell überfordert sind und gar nicht investieren, wenn die Auswahl viel zu groß ist. Und wir beschreiben die ETFs auch wirklich so, dass das jeder und jede versteht. Und wie wir das machen, wir führen die Nutzer durch in dem Prozess, dass sie sich ein diversifiziertes Portfolio Schritt bei Schritt aufbauen. Also machen das erste Investment, dann lernen sie mehr über Diversifikation, machen das zweite Investment. Und das Ziel ist eigentlich immer der langfristige Vermögensaufbau bei uns. Genau.
Sehr gut. Ich glaube, langfristiger Vermögensaufbau würden wir, glaube ich, alle zustimmen. Christian, Ivan, wollt ihr noch was ergänzen in dem Kontext?
Ja, also du hast gesagt, was haben wir über die Investmentstrategie von Kunden gelernt? Und ich will mal ein bisschen ketzerisch sagen, ich glaube, wir haben gelernt, dass viele Kunden wirklich keine Strategie haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Kernproblem. Also ich glaube nicht, dass, ich meine, was Hendrik gesagt hat, absolut richtig. Es gibt halt so 4, 5 Faktoren, die man im Kopf haben sollte. Aber ich glaube, dass weiterhin, das sehe ich selbst in unserem Segment, zu wenige Leute einen klaren Plan haben, wo sie auch sagen, diesem Plan bleibe ich dann über 3, 4, 5, 6 Jahre treu. Ich glaube, da ist sehr viel Opportunismus, sehr viel hin und her. Und wir sagen eigentlich immer, also die größte Herausforderung ist erstmal wirklich zu verstehen, wie wichtig diese Strategie ist. Und Strategie heißt ja auch, kennen wir bei Endinvestoren ja als großes Thema. Strategie heißt auch dann, der Strategie treu zu bleiben, wenn es mal Schwankungen oder zwischenzeitliche Krisen gibt.
Ja. Guter Punkt. Kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil ich glaube, dieses Thema Selbstentscheider oder aktiv gemanagt, gibt es auch hier auf dem Panel wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze. Wenn ihr die beiden Strategien nebeneinander legt, könnt ihr beiden was abgewinnen oder was sind sozusagen Sachen, auf die man dann achten müsste?
Ich glaube tatsächlich, dass es wenig Selbstentscheider gibt, die zwar selbst glauben, dass sie die richtigen Entscheidungen oder die richtige Strategie für sich finden, am Ende aber tatsächlich auch das Thema Investments so tief verstanden haben, dass sie auch für Zeiten gerüstet sind, wo wir vielleicht mal in eine Base-Phase kommen mit Drawdowns von 30%, 40%, 50%, auch für den MSCI Welt, egal ob das dann ein ETF oder ein Indexfonds oder ein aktiv gemanagter Fonds ist, die haben dann alle den gleichen Drawdown. Und dann, also solche Phasen durchzustehen, dabei hilft im Prinzip nur tatsächlich die richtige Strategie und dann ist es vielleicht auch im Nachhinein die falsche Asset-Allokation gewesen, alles in einen Index zu packen. Und da wir das in den letzten Jahren eben in dieser Dramatik, was eine negative Phase angeht, noch nicht hatten, bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze dann auch auf das Anlegerverhalten auswirkt, insbesondere für die Selbstentscheider. Unsere Zielgruppe sind tatsächlich die nicht selbst entscheiden wollen oder können, die sich nicht dafür interessieren für das Thema, da vielleicht auch Angst davor haben. Und dann ist ein guter Berater oder ein guter Ratschlag vielleicht am Ende mehr wert als 20, 30 Basispunkte, die ich beim Instrument selbst gespart habe.
Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, ich glaube, dafür treten wir auch alle drei hier oder alle vier auf dem Panel ein, ist einfach finanzielle Bildung, dass die Leute genau wissen, was passiert einfach in so einen Phasen, dass die Leute, vor allem wenn wir, also unsere Zielgruppe sind Selbstentscheider, dass die genau verstanden haben, wie verhält sich Private Equity in welchen Phasen, wie verhält sich diese Asset-Klasse. Ich glaube, da ist immer noch ein sehr dickes Brett aufzubauen. Das haben wir auf den Panels jetzt hier vorher auch schon oft genug gehört. Aber vor allem für Selbstentscheider ist das einfach enorm wichtig, dass du da genug Zeug an die Hand gibst. Wir haben beispielsweise einen Blog, wir haben Podcast, dass die Leute sich einfach vollumfänglich mit der Asset-Klasse auseinandergesetzt haben, bevor sie dann noch rein investieren und wissen, was sind da die Risiken und was kann passieren.
Ja. Sophie, du würdest dem wahrscheinlich zustimmen, oder?
Ja, ich würde dem schon zustimmen. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist Finanzen sind für viele Menschen sowas, davor haben sie Angst. Und ich denke, unsere Branche ist da so ein Stück auch selber schuld, weil wie man Finanzprodukte nennt und wie man über Finanzen spricht, schreckt sehr viele Menschen ab. Und ich denke, damit machen auch sehr viele Finanzinstitute Geld, indem sie eben diese Sachen so kompliziert nennen. Und ich denke, das muss man halt so ein bisschen auch ändern und sagen, hey, es ist nicht so kompliziert, weil, wenn man mal ehrlich ist, investieren und diversifiziert investieren, ganz plain vanilla, langfristig, ist kein Hexenwerk. Und ich würde sagen, das kann jeder und jede fast machen. Natürlich haben auch aktiv gemanagte Fonds ihre Daseinsberechtigung, wenn sich nicht jeder dafür interessiert. Aber ich denke, so eine gewisse Basisbildung aufzubauen, ist absolut essentiell, damit Menschen überhaupt diese Entscheidung treffen können, hey, will ich das gemanagt haben oder will ich es doch selber machen?
Sehr gut. Christian, du musstest kurz schmunzeln bei den Finanzinstituten, die sich drüber freuen.
Ja, ich glaube, das ist bei uns in der Zielgruppe, wie gesagt, das sind so ein bisschen die Besserverdiener. Das ist ein Riesenthema. Also ich glaube, es ist diese Enttäuschung, die viele über die Jahre erlebt haben, weil natürlich gerade die mit mehr Geld dann natürlich auch mehr vielleicht für weniger attraktive Produkte über die Jahre auserkoren worden. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen den Zynismus, der gesamten Branche dann auch entgegenkommt. Weil offen gesagt halt viele Kunden, seien es Immobilienfonds, seien es Medienfonds, seien es Container, was weiß ich nicht, da alles durch den Markt gegangen ist, einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das hilft, macht es ganz bestimmt für alle von uns nicht einfacher jetzt.
Aber dann Thema Bildung. Sophie, ich bin bei einem Punkt hängen geblieben, wo du meintest, es ist jetzt auch nicht überkomplex sozusagen eine langfristige Strategie mal zu verfolgen und das vielleicht ein bisschen verknüpfen mit dem, was du gesagt hast, Ivan. Ich glaube, die dann auch durchzuziehen, ist am Ende die Bildungsfrage dann tatsächlich so entscheidend. Also ich habe das auch früher im Bitkom auch immer gerne irgendwie verglichen mit dem Autofahren. Also ich kann Autofahren, aber neulich hatte ich irgendwie auch eine Warnleuchte, ging bei mir an und ich musste erstmal googeln, was diese Warnleuchte bedeutet. Also so ist es um meine Kfz-Skills bestellt. trotzdem machen wir das ganz selbstverständlich. Also reicht dann nicht eigentlich auf irgendwie ein Autopilot, der sagt, okay, so bist du aufgegliedert und eigentlich wirklich auseinandersetzen mit der Thematik musst du dich gar nicht mehr?
Ja, ich würde sagen, es gibt so und solche. Also ich meine, und die Frage ist, wer ist der Autopilot? Und ich meine, wir sehen uns ein bisschen als nicht der Autopilot, zumindest der Pilot. Also weil, wie gesagt, wir sind für Delegators und die entscheiden sich ja aktiv, dass sie jemandem anderen die Entscheidungen dann überlassen. Das ist eine Zielgruppe und dann gibt es andere, die es lieber selber machen. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt sich widerspricht, weil es halt auch unterschiedliche Leute vielleicht auch in unterschiedlichen Assetklassen sind. Also wir haben auch viele Kunden, die Portfolios dann zum Teil selber bewirtschaften und zum Teil an andere Experten weitergeben.
Hendrik, ich würde mal davon ausgehen, ihr habt ja ein, wir sprechen gleich noch später dezidiert zu Produktgruppen, ja quasi ein Retail-Product für Private Markets. These wäre, zu euch kommen Leute, die sich tendenziell mit dem Thema beschäftigen. Kannst du uns mal irgendwie ein Verständnis dafür geben, wer bei euch spart und wie die so ticken?
Naja, klar. Ich meine, wir sind jetzt auch nochmal kurz ergänzend zu deiner Frage davor. Wir sind natürlich immer wieder, auch bei deiner Eingangsfrage, was ist der Anspruch, ne? Was möchtest du? Klar, es gibt die Leute, die darauf keine Lust haben, die sagen, okay, ich weiß, ich muss was sparen. Die sind da ganz gut aufgehoben mit dem Autopiloten. Aber es gibt explizit auch Leute, die kommen dann zu uns oder beispielsweise auch zu Christian, zu Liquid, die sagen, okay, ich möchte jetzt aktiv in Private Markets investieren. Also ganz klar, bei uns sind das Leute, wir sprechen von Mass Affluence, die sich schon mal oder vorher schon mal von dem Thema gehört haben, aber bisher nicht investieren konnten. Also wir haben historisch gesehen Einstiegshürden im sechsstelligen Bereich, vor allem mit Private Equity. Wir machen das ab 1.000 Euro und das ist diese Assetklasse das erste Mal wirklich zugänglich für die und dann auch noch per App, so wie sie es gewohnt sind von den Neobrokern. Und die Leute, die wissen, was Aktien, ETFs sind und sagen, ich möchte ein bisschen diversifizieren, die kommen zu uns zu nah.
Ivan, wie ist es bei euch?
Bei uns sind schon eher die, sagen wir mal, die anderen 80%, die jetzt nicht selber entscheiden oder wissen, womit sie es zu tun haben. Viele haben auch noch nie was von dem ETF gehört oder von dem MSCI Welt und viele davon wollen auch nichts davon hören und wissen, so wie ich jetzt das Auto auch in der Werkstatt abgebe und dann wieder abhole, wenn es ganz ist und mich das dann auch jetzt nicht interessiert, was da jetzt kaputt war oder so. Und vermutlich wird es auch diese verschiedenen Zielgruppen oder Anlegergruppen auch geben. Die einen, die einfach nichts damit am Hut haben, die anderen, die sich dafür interessieren, aber ja, für denen die Bildung auch da ist, damit sie nichts falsch machen. Und dann, ja, die Selbstentscheider, die vielleicht aus der Branche kommen und eigene Entscheidungen treffen. Und ich glaube, die drei Gruppen werden auch nebeneinander existieren. Bis jetzt ist es so, dass die nicht finanzaffinen halt, weil es ja ein sehr salesgetriebenes Business auch ist, dann immer noch da landen, wo die Vertriebsmannschaften halt am stärksten sind, am besten incentiviert sind. Und wie gesagt, da reden wir ja wahrscheinlich immer noch von der Mehrheit, was die Assets angeht, mit Sicherheit von der Mehrheit. Und die gehen halt immer noch zur Bank oder zum Vermögensverwalter oder zum Vertriebler, zum Makler und so weiter. Und da ist halt meine Frage, können wir die alle educaten oder ist es ein Teil, den wir educaten können, die dann ihr Glück selbst in die Hand nehmen? Und was machen wir mit denen, ja, die das Thema einfach abgeben möchten und einen vertrauenswürdigen Berater oder eine Beratung suchen?
Sophie, ich hoffe, ich kategorisiere das jetzt nicht falsch. Ihr seid ja am Ende des Tages irgendwie auch beides, also durch euren Content irgendwie Berater, aber sozusagen führt die Leute eigentlich dann heran, Sachen selber zu machen. Was waren aus den letzten Jahren deine Learnings? Also gerade nochmal, um auf die Eingangszahl einzugehen. Ich würde mal in den Raum stellen, Private Markets ist wahrscheinlich, können wir gleich darüber diskutieren, nichts für den Start, also für den Start, um mit dem Investieren zu beginnen. Was ist mit den 80%, die noch nicht investieren? Wie muss man die abholen?
Also das Erste ist, wir machen keine Anlageberatung. Also ich würde sagen, wir hier alle im Raum leben in schon einer gewissen Bubble und einer alle, die aufgestanden sind, in sehr einer privilegierten Position, weil, wie du schon gesagt hast, über 80-85% der Deutschen sind da eben nicht. Und wir müssen erstmal zu dem Punkt kommen, dass die Leute überhaupt wissen, wie wichtig investieren ist, wie wichtig es ist, sich nicht nur auf die gesetzliche Rente zu verlassen, sondern das ist wirklich etwas, das jeder machen muss. Auch Thema Financial Health haben wir vorher schon angesprochen. Und ich glaube, da sollten wir anfangen. Und natürlich gibt es eine Daseinsberechtigung für Sachen wie Nahe oder Liquid. Ist halt dann für die Männer, die, also ich schätze mal über 98% Männer, die 100.000 Euro im Jahr verdienen, das ist halt nicht die Masse von Deutschland. Und wir haben uns halt dafür entschieden, wir gehen den Weg und sagen, okay, Education ist wichtig, wir nehmen dich bei der Hand. Unsere Zielgruppe oder unsere Nutzer sind jetzt auch Leute, die haben schon ein gewisses Bildungslevel und die wissen, oh, okay, ich muss irgendwas machen. Ne? Und wir guiden die dann halt so durch, aber wir enablen sie eigentlich durch den Content, selbst Entscheidungen zu treffen. Und wir haben zum Beispiel auf der Plattform 50% Frauen und das ist auch etwas, das viele Finanzinstitute nicht erreichen. Und du merkst halt einfach, es braucht meines Erachtens ein bisschen eine einfachere Ansprache.
Guter Punkt. Ich sehe gerade in meinem Augenwinkel Max im Publikum. Ihr habt ja heute ein paar Stunden vorher über das Thema Vertikalisierung gesprochen, junge Zielgruppen. Ich möchte jetzt nicht outcallen, mach's aber trotzdem. War das eigentlich damals ein Thema bei euch, wo ihr auch überlegt habt, also diesen Need auch früh zu bedienen, war das Thema bei jungen Leuten?
Also ich glaube, dass viele das auch bei Jugendbanken schon gemacht haben, sowas wie zum Beispiel auch mit Evergreen oder Co. Auch Kleinkredite oder die ersten Sachen, wo man Sachen für Finanzprodukte kauft. Es geht um Kredite, es geht aber auch um Anlage. Aber sind wir ehrlich, die Summen, über die wir da sprechen, sind halt nicht so, dass sie für die Bank dann einen großen Unterschied machen, weil die Summen einfach noch zu klein sind. Die Frage ist trotzdem, und also du hast ja gesagt, ich darf Fragen zwischendurch stellen. Die Frage ist, wie groß muss der Lock-in-Effekt sein? Weil jetzt reden wir darüber, man muss die ansprechen und man, im Panel davor haben wir gesagt, man kauft einmal einen Bausparvertrag und ist dann irgendwie auch glücklich, wenn man das Thema so ein bisschen abgehakt hat. Geht es darum, spezifische Zielgruppen anzusprechen oder geht es am Ende langfristig darum, wer sie als erstes hat, der hat sie dann irgendwie auch für langfristig?
Gute Frage, ich gebe das einfach mal in eure Runde. Sind das strategische Überlegungen, die ihr habt, wo ihr Leute abholt und wie ihr sie sozusagen auch als Kunden weiterentwickeln möchtet?
Ich kann gern da reingehen. Also ja, ganz klar, ich meine, allein durch unseren Ansatz, dass du bei uns per App investieren kannst, sprechen wir automatisch junge Leute an, die sind es gewohnt von den Neo-Brokern, die wir kennen. Und ist dann ganz klar, wenn sie halt einmal in ein Produkt wie Private Equity mal 1.000 Euro rein investiert haben, lernen es kennen, schauen, wie es funktioniert, ist es was für mich, ist ja auch immer dann ganz wichtig, passt es ins eigene Portfolio, kannst du auch viele Sachen ausprobieren. Und ich gehe auch ehrlicherweise davon aus, wenn du dann bei einem Anbieter Private Equity gekauft hast, dann nimmst du vielleicht noch einen zweiten Fund mit rein, wirst du, glaube ich, kaum dann nochmal wechseln, außer es gibt halt wirklich irgendwie nochmal andere, bessere Produkte in dem Bereich, also jetzt für uns bei Nahe gesprochen.
Möchte noch jemand was ergänzen?
Ja, ich denke auch, gerade so im digitalen Raum und wenn wir mit kleinen Beträgen und jungen Leuten anfangen, die dann erst in die Profitabilität für den Anbieter reinwachsen müssen, spielt es natürlich eine enorme wichtige Rolle, die Leute auch zu halten und entsprechend muss sich auch das Service- und Beratungs- oder Begleitungsangebot immer mitentwickeln. Es ist einem nicht damit getan, dem Kunden dann irgendwie ein ETF-Portfolio vorzusetzen aus 5 oder 10 oder 20 ETFs. Und wenn er feststellt, die Servicegebühr, die kann ich mir sparen, das Ganze mache ich dann doch selbst, dann ist er wieder weg. Sondern es geht dann schon darum, auch die Leute zu begleiten, auch in ihren Lebenszyklen zu begleiten. Ja, so ein 100%ige Aktienallokation ist ja vielleicht mit 55 nicht mehr ganz so angesagt und risikofrei, weil wir ja auch mal Drawdown-Phasen haben, die mal 10, 15 Jahre gehen können, auch wenn ich breit gestreut bin. Und wenn dann jemand da ist, der das Ganze begleitet und sagt, sagen wir im digitalen Raum, virtuell sagt, pass mal auf, du bist jetzt an einem Punkt, da müssen wir was verändern und vielleicht auch auf dem Weg bis dahin schon immer mal was verändert wurde, dann ist es auch möglich, die Leute im Service, im Produkt zu halten, weil sie dann eben auch Vertrauen aufbauen können. Und dann sehe ich auch die Chance, dass die Leute idealerweise bis zum Schluss dann auch bleiben.
Schön ausgedruckt, ausgedrückt, so. Thema ETF, also gibt es ja auch Zahlen dazu, hat ja einen riesen Boom erlebt, also ich glaube bei den bis zu 40-Jährigen sind es 39% von denen, die investiert sind, fairerweise, und ich glaube bei denen, die über 40 sind, liegt es deutlich darunter, wenn man jetzt so ein bisschen die Fäden spinnt, woran das liegt, sage ich jetzt mal Trade Republic, Scalable und Co. haben das sicher ihr Nötiges dazu getan. Denkt ihr, dass das backfeiern kann? Also so im Sinne von unguided Selbstentscheidertum, dass es quasi nur die nächste Krise braucht, dass diese Leute auch wieder aussteigen. Wie optimistisch oder pessimistisch guckt ihr da auf den Markt?
Nein, ich fange gerne mal an. Also ich denke mal, ETF ist ja auch nicht immer gleich ETF. Also ich denke, du hast ja ETFs, das sind so Themenbereichs-ETF und die sind dann sehr nischig. Und ich glaube, da muss man auch den Nutzer und Nutzerinnen darauf aufmerksam machen, Bildung wieder beibringen. Hey, okay, wenn es mal schief geht, also wenn der Markt da mal in diesen Bereich einkracht, dann seid ihr halt vielleicht nicht so diversifiziert, wie wenn ihr jetzt einen breit gefächerten Fonds habt. Aber ich denke, wenn du nochmal über breit gefächerte Fonds da aufklärst, das ist definitiv noch für die Einsteiger und Einsteigerinnen sicherer, wie jetzt Einzelaktien zu kaufen und sagen, okay, ich habe jetzt hier, was wir auch ganz oft hören, Tesla und Nvidia im Depot.
Aber so ein bisschen in Richtung Abfluss vielleicht tatsächlich von Kundengeldern, wenn jemand sagt, shit, Performance ist um 15% eingebrochen, ich ziehe mal meine Kohle raus, sind das Szenarien, die realistisch sind, wo ihr euch vielleicht besser positioniert sehen würdet?
Also absolut. Ich glaube, es sind ja zwei Fragen. Das eine ist die Frage, ist ETF ein sinnvolles Instrument, um seine Anlagestrategie umzusetzen? Und die andere Frage ist, habe ich die richtige Anlagestrategie, die mich auch durch eine volatile Zeit bringt, ohne dass ich eben die Reißleine ziehe? Und da muss man auch gar kein großer Prophet sein, sondern sich einfach mal die letzten 20, 30, 40 Jahre Anlegerverhalten auch anschauen. Und leider ist es halt tatsächlich so, dass Leute gerade bei langanhaltenden großen Drawdowns dann für sich die Reißleine ziehen, in Panik verkaufen und somit natürlich auch die Drawdowns dann naturgemäß immer weiter verstärken. Ja, das ist ja interdependent. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so fundamental geändert hat, dass in den nächsten Bis die Leute auch so ein 30%, 40%, 50% Drawdown einfach aussitzen. Insbesondere, wenn sie schon ein bisschen näher an der Rente sind. Ja, also ich stelle mir das nur so vor, ich bin oder als Beispiel, jemand ist 50 oder 55, ja, und hat jetzt 200.000 Euro in den MSCI World ETF, keine Ahnung, unhedged, investiert. Und sieht, von den 200.000 Euro hat jetzt noch 120.000 Euro, nachdem wir ein Jahr Drawdown hatten. Ja. Das ist dann ganz natürlich, dass die Panik dann aufkommt. Ich habe 80.000 Euro sind schon weg und irgendwann sind dann die Leute an dem Punkt, wo die sagen, nee, also bevor jetzt alles weg ist, rette ich das, was noch zu retten ist. Und dann war es dann im Nachhinein ganz offensichtlich nicht die richtige Anlagestrategie, nicht die richtige Asset Allocation für den Zeitpunkt, für die Person. Und dann ist es aber auch zu spät. Ob das dann ein ETF-Portfolio ist oder ob das einfach nur Indexfonds sind von Vanguard, die ich jetzt nicht exchange traden kann, ja, oder von mir aus auch ein günstiger aktiv gemanagter Fonds, der auch die in den MSCI-Welt als Benchmark hat, das ist dann auch plötzlich nur noch nebensächlich, ja, weil ich mit dem Fee-Vorteil halt die gigantische negative Performance halt in keinster Weise irgendwie auffangen kann. Ja, und deswegen für mich so zwei Fragen. Habe ich die richtige Asset Allocation zu dem Zeitpunkt und in dem Lebenszyklus? Und der zweite Punkt, habe ich meine Asset Allocation mit vernünftigen Instrumenten umgesetzt? Und das können dann ETFs sein. Aus meiner Sicht sind es eigentlich dann eher die Indexfonds. Ja, und dann sind es zwei Antworten auf zwei Fragen.
Lass uns jetzt nochmal kurz einen Vergleich wagen. Public versus Private Markets. Wo sind eigentlich die großen Unterschiede? Also gerade durch eine junge Reform werden ja auch wieder gerade auch euer Geschäftsmodell befeuert. Wenn ich heute drüber nachdenke, in den Private Market zu investieren, worüber muss ich mir bewusst sein oder was
muss ich wissen? Naja, erstmal ganz konkret, was ist es überhaupt? Also du investierst in nicht börsennotierte Unternehmen oder Unternehmungen und dann, was du dir halt bewusst sein musst, es gibt halt in dem Markt eine deutlich höhere Illiquidität. Auch je nachdem, wie die Fonds strukturiert sind. Also es können Closed-End-Funds sein, die bis zu 10 Jahre quasi closed sind, da kommst du nicht raus. Oder du hast halt semi-liquide Produkte, die für Private Equity oder für den Private Market schon sehr liquide sind. Das sind dann aber 3-monatige Verkaufsfenster. Das musst du halt mit dir selber ausmachen, ob das deinem Risikoprofil entspricht, wenn du dich dafür entscheidest.
Vielleicht auch anschließend noch dazu zum Thema Panikverkaufen. Ich war vor 2 Wochen hier in Frankfurt auf einem LTIF Summit, du hast es gerade angesprochen, LTIF, diese neue Regulierung der EU, wo jemand gesagt hat, Illiquidität kann auch vor Panikverkäufen schützen. Also wenn du dich einmal dafür für eine Anlageklasse entschieden hast, kann das auch helfen, es vielleicht auszusitzen.
Ist das, Sophie, ein Thema auch bei euren Leuten, Liquidität, Illiquidität? Denkst du, dafür gibt es überhaupt schon Bewusstsein bei gewissen Produkten?
Also ich meine, wir haben ja hochliquide ETFs bei uns auf der Plattform und die Kunden, weißt du, ich glaube, du kannst ja auch so guiden, ein bisschen an die Hand nehmen und die Mehrheit von unserer Kunden und Kundinnen, die sind halt dafür, wie gesagt, diesen langfristigen Vermögensaufbau. Wir haben auch nicht gesehen, dass wir während jetzt des letzten Markteinbruchs da extrem viele Verkäufe hatten, weil wir schon proaktiv beispielsweise eine E-Mail-Kommunikation gemacht haben, wie man sich von sowas nicht verunsichern lassen sollte. Und ich glaube, wenn du ihnen da diese Stütze gibst und immer wieder mit Lerninhalten reingehst und sagst, ich weiß nicht, es gibt eine schöne Studie auch von BlackRock, wenn du dein Geld 15 Jahre in diese diversifizierten Aktien-ETF-Portfolio investiert hast, hast du irgendwie 0,2% Chance, dass du Geld verlierst. Und halt mit solchen Studien und solchen Sachen immer alles untermauert, dann glaube ich, brauchst du jetzt gar nicht diese, hey, du darfst nicht verkaufen, du kannst nicht verkaufen. Ich glaube, es nimmt ihnen eher so die Freiheit, das Gefühl.
Also ich sehe schon, ein paar Minuten haben wir noch, aber ich glaube, um mal so ein paar Punkte zusammenzufassen, auch für mich, und widersprecht mir gerne. Ich glaube, wir sind uns ja alle sehr einig, dass man eine vernünftige Asset Allocation braucht. Wie aktiv oder selbstentscheiderisch das Ganze gemanagt ist, ist dann wahrscheinlich eine Typfrage. Fand den Punkt gerade sehr amüsant mit Lock-in-Effekt, um vielleicht vor Panikverkäufen zu schützen. Auf jeden Fall ein interessanter Zugang. Wer denkt ihr, wenn wir jetzt nochmal auf Produkte schauen, sind eigentlich gerade so die Haupttreiber, dass gewisse Produkte dominieren oder nicht dominieren? Ich weiß gar nicht, wer es mir in der Vorbesprechung mal kurz zugerufen hat, aber ich glaube zum Beispiel Private Markets ist bei den Finfluencern auf YouTube, wir hatten vorher einen Finanzfluss gehört, glaube ich, noch nicht so da. Könnt ihr euch das irgendwie ergründen?
Ja, ich meine, vielleicht, wir haben, ich schaue so ein bisschen auf den Titel des Panels, wir haben jetzt wenig über wirklich alternative Anlagen gesprochen, ja, und um vielleicht kurz darauf aufzubauen, was Henrik gesagt hat, über was reden wir hier? Also wir reden darüber, dass die Public Markets ein in Deutschland erschreckenden, in anderen Ländern aber auch relativ erschreckend kleinen Teil der Realwirtschaft überhaupt abdecken. Ich glaube, da muss man sich einfach bewusst sein. Also DAX sowieso, aber in Summe ist man mit börsennotierten Unternehmen halt in einem gewissen Teil der Wirtschaft, aber nicht in der Gesamtwirtschaft. So und du investierst in gewisse Arten von, würde ich auch sagen, kommerziellen Strategien, weil alle Unternehmen, die börsennotiert sind, müssten quartierlich oder öfter berichten. Das heißt, sie fahren halt gewisse Strategien, die in gewisser Weise auch auf Wachstum oder auf Stabilität oder was immer die Aktie auch ist, ausgelegt sind. Mit Private Markets hast du halt, also das heißt konkret Private Equity oder Venture Capital, investierst du halt in einem ganz anderen Segment der Wirtschaft. Und du hast diese 80-90%, die du über die Börse nicht erreichen kannst, machst du auf einmal investierbar. Neben dem anderen Universum, würde ich sagen, hast du halt Zugriff auf ganz andere Strategien. Du investierst bei Venture in Firmen, die auf keinen Fall im Stadion sind, an der Börse zu sein. Das heißt, es ist ein anderes Universum. Du investierst aber auch in mit Fonds, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, ganz anders als ein aktiver Manager an der Börse, mit den Unternehmen zu arbeiten, die Unternehmen weiterzuentwickeln. Noch extremer in Private Equity. Du investierst, wenn man sich anschaut, wo die Wertschöpfung in Private Equity herkommt, das sind 70-80% heutzutage nicht mehr Leverage, nicht mehr Financial Engineering, sondern das sind wirklich unternehmerische, sehr, finde ich, mittelstandsähnliche Wachstumseffizienzmaßnahmen, die da umgesetzt werden, und die kannst du so an der Börse fakt einfach nicht ausführen, weil wenn du sagst, ich möchte jetzt über die nächsten 6 Jahre nach Asien expandieren, ich nehme irgendeine tolle Marke, Birkenstock ist ein Beispiel, die in Deutschland ewig und 3 Tage unterwegs ist und ich möchte sie jetzt in den asiatischen oder amerikanischen Markt bringen, dann fragt dich ein Aktienanalyst 1 Quartal später, na, wo steht's denn? Ja, und 2 Quartale später sieht nicht so aus, ob es was bringt. Und diesen Luxus der langatmigen Strategien, den kaufst du dir halt in den Private Markets. Ist das für jeden? Da bin ich absolut bei Sophie. Nein. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Hierarchie vielleicht ich würde gar nicht sagen Finanzinstrumente, sondern ich würde sagen der Anlageklassen. Also es fängt vielleicht an natürlich mit festverzinslichen, dann traust du dich vielleicht in den liquiden Kapitalmarkt und dann ist die nächste Stufe wahrscheinlich Private Market. Und das ist nicht entweder oder, und das, wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, das ist ein bisschen meine Kritik an dem Absolutismus, der an der einen oder anderen Stelle, besonders bei Anbietern wie Finanzfluss, dann in Richtung ETFs sind die einzige Antwort auf alles. Das ist einfach unqualifiziert. Ja, also ich meine, ETFs sind eine super Antwort, sind wahrscheinlich eine viel bessere Antwort als das, was du in der Vergangenheit gehabt hast. Auf jeden Fall besser als 99% der Angebote von irgendeiner netten Bank auf dem Land an der Ecke. Das heißt absolut nicht, dass das die einzige Antwort sind. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass große Anleger, ich meine, wir arbeiten viel mit großen Family Offices, mit Institutionen, die sind ja auch nicht ganz doof. Und wenn die eine Private Equity Allokation von 20-30% haben, dann wissen sie auch warum. Ja, und das ist, weil sie halt sehen, dass sie da das Portfolio stabilisieren, Arten der Wertschöpfung anzapfen, die woanders nicht verfügbar sind. Und das war einfach mein Punkt im Vorgespräch. Ich finde dieses Schwarz-Weiß, ETF ist entweder total blöd oder total gut und Private Equity ist entweder total doof oder total gut, den finde ich einfach nicht versiert. Also ich glaube, it depends. Ja? Und es ist auch nicht so, dass wir zum Beispiel sagen, für jeden ist Private Markets geeignet, absolut nicht. Ja. Also das passt zu gewissen Arten von Anleger und so viel das Rechte sind mehr Männer. Ja, also ich würde sagen Anlegerinnen, aber sind eigentlich meistens doch mehr Anleger.
Ich glaube, gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Ich möchte noch einen Punkt bringen, weil ja auch die Regierung davor steht, irgendwie ein Altersvorsorgedepot zu machen und das Thema hoffentlich ein bisschen an Fahrt gewinnt. Blöd gefragt, denkt ihr, dass jetzt auch die Öffnung neuer Produktkategorien wie beispielsweise in Private Markets auch Leute, die noch nicht begonnen haben, ein Stück weit wieder überfordern kann? Irgendwie jetzt habe ich gefühlt vielleicht mal verstanden, wie ein ETF funktioniert, was eine Aktie ist. Jetzt kommen auf einmal die Private Markets und dass die Leute wieder eine Schockstarre verfallen und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
Naja, ich würde sagen, dass grundsätzlich muss man sich erstmal anschauen, wenn du sprichst, Altersvorsorgedepot, welche Assetklassen sind zu besparen oder sind da sparfähig. Das, was ich jetzt gelesen habe, sind Aktien, ETFs und irgendwie Schuldverschreibungen in der Richtung. Das heißt, Private-Market-Produkte tauchen da bis dato noch gar nicht auf. Aber wir sind so wieder, was du gerade sagtest, ein bisschen am Anfang der Diskussion. Ne? Jeder muss natürlich für sich selber entscheiden, was möchte ich, wie möchte ich allokiert sein, welches Risiko kann ich eingehen, wie lange kann ich im Kapital gebunden sein. Und da gibt es dann die verschiedenen Asset-Klassen, die dann für dich dann in Frage kommen.
Wie beurteilt ihr das für euch, Sophie? Ist das vielleicht auch ein Thema, was ihr sagt, das nehmt ihr perspektivisch bei euch mit auf?
Ja, also ich denke, es gibt da so drei Punkte, wie man mehr Kapitalmarktkultur in Deutschland auch fördern kann. Das ist so erste natürlich Bildung und ein super wichtiger Weg. Zweite ist eben steuerliche Begünstigungen und der dritte ist eben gesellschaftlich auch das nicht mehr als, oh okay, schlecht und risikoreich. Und deswegen finden wir das natürlich super mit dem Altersvorsorgedepot. Ich denke halt auch, weil du gerade gesagt hast, wie kommst du irgendwann mal in die Private Markets? Für mich ist es so ein bisschen wie ein großer Funnel. Du hast Leute, die werden erstmal hier, was ist denn überhaupt der Kapitalmarkt? Die fangen dann hier an und das sehen wir auch. Die Leute, die zu uns kommen, wissen überhaupt nicht, warum soll ich denn eigentlich investieren? Und da greifst du die Leute auf und dann gibst du ihnen Wissen und ein paar davon interessieren sich dann eben auch für Sachen wie zum Beispiel aktiveres Handeln oder alternative Assetklassen. Also so denke ich halt, ist das jetzt für die breite Masse? Wahrscheinlich nicht.
Das Einzige, wo ich dir widersprechen würde, ist die Reihenfolge zwischen Bildung und Steuer. Ich würde Steuer vor Bildung setzen, weil du siehst halt auch in anderen europäischen Ländern, ich meine, du hast über England gesprochen, ich würde nicht sagen, dass die Bildung dort höher ist, aber die Steuerstrukturen incentivieren halt so klar, dass man im Kapitalmarkt investiert. Und ich glaube, das ist ein Riesenhebel. Weil ich glaube, das animiert einfach Leute auch, sich mit diesem Thema das erste Mal auseinanderzusetzen. Und da wird sicher diejenigen geben, die es wirklich verstehen wollen. Und dann gibt es auch sehr, sehr viele, die einfach sagen, gut, also wenn mir das Steuern spart und langfristig gut ist, dann macht das mal für mich.
Ist ins Lobby-Aufgabenheft mit aufgenommen und das hat ja hoffentlich dann auch positive Spillover-Effekte für den privaten Markt. Also eigentlich kann man sich ja nur wünschen, dass das steigt. Bisschen zusammenfassend gesagt, es gibt viele Produkte, nicht alles ist für jeden. Strategien sind komplex. Hilfe und Bildung und Unterstützung, glaube ich, notwendig. Hier unten ist es rot, aber ich schaue einmal kurz in die Runde. Möchte jemand was loswerden, noch was beitragen, eine Frage stellen? Dann danke ich euch vieren, hat sehr viel Spaß gemacht und ich übergebe, glaube ich, an Nicole, wenn ich das...